Ja, vor ein paar Wochen habe ich einen Bibelvers gelesen, der mir vorher so noch nie wirklich aufgefallen ist. Gelesen hatte ich den bestimmt schon, aber ja, der ist mir nicht aufgefallen. In dem Vers geht es um das Thema Nachfolge, beziehungsweise Jesu Jünger sein. Wenn ich bisher über das Thema Nachfolge gesprochen habe, dann habe ich immer verschiedene Bibelverse auch verwendet, um das irgendwie deutlich zu machen, was das bedeutet. Aber dieser eine Vers, den ich da entdeckt habe, der eine Aussage von Jesus beinhaltet, der macht das einfach in einem Vers klar und deutlich und absolut präzise. Und über diesen Vers und die drei Aspekte, die er beinhaltet, möchte ich heute sprechen. Es geht um einen Vers aus Johannes 8. Erstmal in dem gesamten Kapitel 8 in Johannes befindet sich Jesus im Tempel und redet zu den Juden verschiedene Themen. Zum Beispiel spricht er davon, dass er das Licht der Welt ist. Er spricht davon, dass er von Gott persönlich gesandt wurde, und er spricht aber auch davon, wie gottlos die Juden waren. Nachdem Jesus davon gesprochen hat, dass er von Gott gesandt wurde, gab es tatsächlich einige Juden, die ihm das geglaubt haben auch. Und genau zu diesen Juden spricht Jesus jetzt, und zwar in Johannes 8, Vers 31. Den möchte ich jetzt einmal lesen, Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ja, um diesen einen Vers soll es heute gehen. Wie ich schon gesagt habe, hat dieser Vers drei verschiedene Aspekte, auf die ich näher eingehen möchte. Der erste Aspekt ist der, dass Glaube und Glaube zwei verschiedene Dinge sind. An dem Vers sehen wir das daran, dass Jesus ja hier ausschließlich zu Juden geredet hat, die an ihn geglaubt haben. Aber trotzdem muss er ihnen erklären, was Nachfolge bedeutet. Oder was es bedeutet, wenn man sein Jünger ist. Oder wann man sein Jünger ist. Und wenn wir uns das Ende von dem Kapitel 8 von Johannes anschauen, dann sehen wir, dass plötzlich niemand mehr an Jesus geglaubt hat, sondern ganz im Gegenteil, alle wollten ihn umbringen. Aber was unterscheidet Glaube und Glaube dann? Zumal es dasselbe Wort ist. Aber zum einen, dass es dasselbe Wort ist, macht es noch nicht zu einem Widerspruch, denn zum Beispiel haben wir im Deutschen viele Wörter, wo das ähnlich ist, zum Beispiel Birne und Birne. Die eine kann man essen und die andere macht Licht. Oder Hahn und Hahn. Aus dem einen kommt Wasser und der andere kräht. Oder ein drittes Beispiel, Bank und Bank. Auf die eine setzt man sich drauf und zur anderen bringt man sein Geld. Gibt es natürlich einen Fachbegriff für, im Deutschen gibt es für alles Fachbegriffe, das heißt dann Homonyme. Und bei Glaube ist das ähnlich. Und ich sage deswegen ähnlich, weil es bei Glaube eben doch in beiden Bedeutungen so ist, dass man schon an etwas glaubt. Aber der Unterschied ist dann, liegt darin, wie sich dieser Glaube zeigt und was er bewirkt. Und zwar möchte ich dafür auch noch ein Beispiel geben. Denn wenn ich sage, ich glaube, dass es morgen gutes Wetter geben wird, dann steckt hinter diesem Glauben nicht sonderlich viel. Ich nehme vielleicht keine Regenjacke mit, aber mehr beeinflusst mich das im Leben auch nicht. Aber bei der Aussage, ich glaube an Gott, ist das was ganz anderes. Beziehungsweise es sollte was ganz anderes sein. Für viele Menschen, die sich Christen nennen, hat der Glaube an Gott nämlich leider denselben Stellenwert wie der Glaube an die Wettervorhersage. Aber das ist ganz und gar nicht das, was uns Gott durch die Bibel sagt, was der Glaube an ihn tatsächlich bedeutet. Und dazu schauen wir uns einfach mal an, was die Bibel zu Glaube sagt. Was die Bibel ganz allgemein dazu sagt. Und dazu will ich eine Stelle aus Hebräer 11 lesen. Bei Hebräer 11, den Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, eine Wirklichkeit und ein Überzeugtsein. Das sind starke Aussagen. Wenn ich an die Wettervorhersage glaube, dann weiß ich ganz genau, dass es auch vollkommen falsch sein kann. Und ich könnte am Ende mit Strandoutfit im Tiefschnee stecken. Extrem gesagt. Aber beim Glauben an Gott geht es um eine tiefe Überzeugung. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, ich denke, dass die Bibel wahr ist, sondern es geht darum zu sagen, bei echtem Glauben, dass ich absolut davon überzeugt bin, dass nur die Bibel und nichts anderes wahr ist. Ich denke, wir sind uns einig, dass diese beiden Ansichten einen enormen Unterschied haben. Einige von uns kennen vermutlich Leute, die nur so nebenbei an Gott glauben für die das aber keinen wirklichen Unterschied im Leben macht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die ihr Leben komplett an Gott und der Bibel ausrichten, für die es nichts Wichtigeres gibt im Leben als den Willen Gottes. Und dazwischen gibt es wahrscheinlich auch jede Variation von. Aber bevor man jetzt darüber nachdenkt oder streitet, was denn jetzt wohl die richtige Form sein könnte, wo die Theologen sich viele Gedanken drüber machen. Aber bevor wir das machen, schauen wir einfach in die Bibel rein. Was denn Gottes Meinung dazu ist, was denn Gott dazu sagt, was Glaube sein sollte. Und Paulus hat das im Brief an die Römer sehr gut zusammengefasst. Da möchte ich da lesen aus Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, Paulus bringt es hier eindeutig auf den Punkt. Nur so nebenbei an Gott glauben ist absolut keine Option. Wir sollen unseren Leib und damit unser Leben ganz ihm hingeben, ganz komplett Gott widmen. Wir sollen uns nicht mehr so verhalten wie ungläubige Menschen, sondern unser Denken und Sinnen soll sich komplett verwandeln, wie Paulus es ausdrückt. Und auch wenn eine solche Haltung heutzutage oft kritisiert und ins Lächerliche gezogen wird, so ist es doch Gottes Wille, dass wir so fest an ihn glauben und unser Leben so an ihm ausrichten. Und damit komme ich auch direkt schon zu dem zweiten Aspekt von dem eingangs gelesenen Vers. Ich lese den Vers einfach nochmal vor, damit er uns auch wirklich in Erinnerung bleibt. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ja, der zweite Aspekt ist der, dass wir nur dann wahrhaft Jesu Jünger sind, wenn wir in seinem Wort bleiben. Mit der Betonung auf in seinem Wort, in Jesu Wort. Warum betone ich das so stark, dass es um Jesu bzw. Gottes Wort geht? Vermutlich ist vielen schon mal aufgefallen, dass die Menschheit irgendwie die Angewohnheit hat, sich nicht wirklich an Regeln halten zu wollen. Spätestens wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, sehen wir das sehr gut, weil so vermeintliche Kleinigkeiten wie Geschwindigkeitsbegrenzung und Sicherheitsabstand werden seltenst strikt eingehalten. Aber auch in anderen Lebensbereichen gibt es mehr als genug Beispiele, die zeigen, dass Menschen es mit Regeln meistens nicht ganz so ernst nehmen. Manchmal denken wir vielleicht, dass das ein Phänomen der Neuzeit ist, aber das ist ganz und gar nicht ein Phänomen unserer heutigen Zeit, sondern schon in der Bibel sehen wir in den Evangelien, wofür Jesus die Pharisäer kritisiert hat, dann hat das häufig was damit zu tun, dass sie die Regeln, das damalige Gesetz, nicht richtig eingehalten haben. Oder auch in der Zeit der Könige gibt es viele Beispiele. Und selbst Adam und Eva, ganz am Anfang, haben es mit den Regeln auch nicht so ernst genommen. Aber wie betrifft das jetzt uns Christen heute? Uns ganz persönlich. Ja, wir haben auch heutzutage auf dieser Welt viele verschiedene Konfessionen, Kirchen, Gemeinden, Ausrichtungen, die sich alle Christen nennen und die sich alle auch irgendwie auf die Bibel berufen. Aber trotzdem gibt es auch teilweise phänomenale Unterschiede in dem, was sie glauben. Und leider gibt es auch einige Ansichten dabei, die der Bibel und damit Gottes Wort direkt widersprechen. Ich möchte dazu ein paar kleine, vorsichtige Beispiele geben. Für das erste Beispiel will ich aus 1. Petrus 2 den Vers 9 einmal lesen. Ihr aber, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Im Kontext geht es hier um die wahrhaft Gläubigen, zu denen Petrus hier schreibt. Hier steht, dass jeder echte Gläubige vor Gott die Stellung eines Priesters hat und heilig ist. Es gibt jedoch eine große Glaubensrichtung, wo die Gläubigen nicht heilig sind, normalerweise, sondern nur unter ganz bestimmten Bedingungen, in ganz seltenen Fällen nach dem Tod von deren weltlichen Oberhaupt heilig gesprochen werden und nur dann oder festgestellt wird, dass diese eine Person zufällig heilig war. Für das zweite Beispiel möchte ich aus Matthäus 26 lesen. Matthäus 26, die Verse 63 und 64. Das ist in einer Situation, wo Jesus verhört wird. Und der hohe Priester sagte zu ihm, zu Jesus: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen aus den Wolken des Himmels. Hier wird Jesus in diesem Verhör gefragt, ob er der Sohn Gottes ist. Jesus bejaht das hier sehr deutlich, dass er der Sohn Gottes ist. Es gibt jedoch auch eine Glaubensrichtung, die es entschieden ablehnt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Zwar von Gott gesandt, aber nicht der Sohn Gottes. Und in dem dritten Beispiel, was ich geben möchte, geht es um die Wiederkunft Jesu. Die Bibel beschreibt ja grundsätzlich zwei Wiederkünfte. Und bei der ersten Wiederkunft geht es darum, dass Jesus kommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen, also die Entrückung. Möchte ich einmal lesen aus 1. Thessalonicher 4. Die Verse 16 und 17. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir alle Zeit vom Herrn sein. Und bei der zweiten Wiederkunft kommt Jesus dann am Ende physisch auf die Erde zurück und führt ein erstes Gericht über die Ungläubigen, die zu der Zeit leben werden. Das möchte ich einmal lesen aus Offenbarung Kapitel 19. Offenbarung 19, die Verse 11 und 19 bis 21. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Hier ist Jesus mit gemeint. Und jetzt noch Vers 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Uns wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Ich möchte jetzt gar nicht auf den Inhalt genauer eingehen, aber diese beiden Stellen beschreiben relativ gut, was passiert die beiden Male, wenn Jesus zu dieser Erde kommt. Es gibt es aber Glaubensrichtungen, die sagen, dass Jesus schon wiedergekommen sei und er heute, ähnlich wie damals, auf dieser Erde lebt und zu den Menschen predigt. Aber diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, das sind alles Widersprüche zu der Bibel, zu dem, was wir gerade gelesen haben. Aber selbst wenn wir uns die Glaubensrichtungen anschauen, die sich eigentlich strikter an die Bibel halten oder die sagen, dass sie sich oder die wirklich explizit Wert darauf legen, dass sie diese Dinge nicht glauben, sondern wirklich nur fundamental das glauben, was in der Bibel steht, selbst da finden wir heutzutage immer mehr Ansichten, die der Bibel doch widersprechen. Und die vermutlich modernste Ansicht, die ja ganz aktuell ist, ist die sogenannte Genderbewegung, die mittlerweile viele Teile unseres Alltags durchzogen hat. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich kaum einen, der das noch nicht irgendwie mitbekommen hat. So denken heute viele Menschen, dass es nicht nur die beiden Geschlechter männlich und weiblich gibt, sondern beliebig viele Geschlechter und jeder könne sich sein Geschlecht aussuchen. Selbst homosexuelle Begegnungen sind in dieser Genderbewegung vollkommen normal und natürlich. Und auch wenn das eher den Ursprung in weltlichen Kreisen hat, so hat das doch auch in viele christliche Gemeinschaften heutzutage Einzug gehalten. Aber die Bibel hat dazu eine klare Haltung. Dazu möchte ich einmal aus 1. Mose vorlesen. 1. Mose Kapitel 1, direkt aus der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1, den Vers 27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er ihn. Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Zwei Geschlechter, nichts mehr und nichts dazwischen. Und dazu hat Gott auch das Geschlecht, was wir haben, auch noch in unsere DNA unveränderlich eingeschrieben. Weil in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers. Aussuchen können wir uns das definitiv nicht. Und als zweite Stelle möchte ich noch aus Römer Kapitel 1 lesen. Römer 1, die Verse 26 und 27. Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und hier sehen wir eindeutig, dass auch Homosexualität keineswegs normal oder natürlich ist, sondern dass es, wie Paulus es beschreibt, eine Schande ist. Und mit den Versen davor im Kontext wird deutlich, dass es ja quasi wirklich eine Ausgeburt der Gottlosigkeit und Sünde ist. Und das hört sich jetzt hart an, aber das ist auch so. Das sieht Gott tatsächlich so hart, wie es sich anhört. Und ja, das sind jetzt nur ein paar Beispiele von den vielen Irrlehren, die in christlichen Gemeinschaften vorherrschen, an die die Menschen glauben. Und ja, obwohl die Bibel in so vielen Punkten doch eindeutig ist, sind wir Menschen leider oft von unserer eigenen Meinung so verblendet, dass wir selbst eindeutige Irrlehren als biblisch deklarieren. Aber was bedeutet das jetzt alles? Was bedeutet das für uns? Wenn Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, dann heißt das im Umkehrschluss natürlich auch, dass wir nicht seine Jünger sind, wenn wir nicht in seinem Wort bleiben. Also wenn wir etwas glauben, was nicht seinem Wort entspricht, dann sind wir nicht seine Jünger, nicht seine Nachfolger. Aber bevor du jetzt vielleicht in Panik ausbrichst oder Panik bekommst, will ich dich erstmal beruhigen. Denn das klingt jetzt vielleicht so, als wäre alles aus, wenn wir einmal was Falsches glauben würden. Und das ist natürlich nicht so. Wenn du wirklich an Gott glaubst und ihm nachfolgen willst, also sein Jünger wirklich sein willst, dann wird dich Gott auf falsche Dinge in deinem Glauben hinweisen. Und er wird dir zeigen, wo du falsch liegst und wie es eigentlich richtig ist. Und ich selbst kann mich da auch als Beispiel nehmen. Mich musste Gott auch schon auf Dinge hinweisen, die in meinem Glauben nicht richtig waren, die er dann korrigieren musste. Und ja, falls du da immer vielleicht noch nicht ganz sicher bist, dass Gott das wirklich macht und auch wenn du vielleicht einen großen Fehler im Glauben hattest oder hast, dann möchte ich dir noch aus Psalm 103 einen Vers vorlesen. Psalm 103, den Vers 8. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Gott ist barmherzig und gnädig. Er hilft uns, wo wir Hilfe brauchen. Und wusstest du, dass es in der Bibel mindestens 13 Mal steht, dass Gott barmherzig und gnädig ist? Fast in diesem Wortlaut steht es 13 Mal in der Bibel. Also er meint das definitiv ernst. Ja, und damit möchte ich auch nochmal zu dem dritten Aspekt kommen, den der Vers aus Johannes zeigt. Und damit er uns wirklich in Erinnerung bleibt, lese ich ihn auch noch einmal vor. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und jetzt möchte ich den Fokus auf ein einzelnes Wort aus diesem Vers legen. Und zwar auf das Wort bleibt. Also wer in seinem Wort bleibt. Es geht Jesus nicht nur darum, dass man irgendwann mal in seinem Wort war, sondern dass wir darin bleiben. Es gibt Leute, die sagen, dass sie sich irgendwann in ihrem Leben mal bekehrt haben, aber die mittlerweile ein normales, weltliches Leben führen, auch wenn sie weiterhin so ein bisschen an Gott glauben. Und oft denken sie dann, dass sie trotzdem in den Himmel kommen. Aber wie Jesus hier deutlich macht, das ist nicht richtig. Und auch an einer anderen Stelle macht Jesus das sehr deutlich. In Matthäus 24 spricht Jesus viel über die sogenannte Endzeit, also die Zeit, in der wir aktuell leben. Nicht zu verwechseln mit der Trübsalzeit, die noch kommen wird. Jesus spricht dort unter anderem von großen Nöten und Verführungen. Und ein Vers daraus, eine Aussage, die möchte ich noch einmal vorlesen aus Matthäus 24. War es nur Vers 13. Matthäus 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Noch deutlicher kann man es nicht machen, glaube ich. Nur wer sein ganzes Leben lang in Jesus und in seinem Wort bleibt, ist gerettet. Das darf man jetzt natürlich nicht falsch verstehen. Es geht nämlich natürlich stark in die Richtung der Heilsgewissheit, was ein sehr viel diskutiertes Thema in der Theologie ist. Und diese Stellen sagen nämlich zum Beispiel nicht aus, dass Gott, dass Jesus bzw. Gott erst am Ende unseres Lebens entscheidet, ob er uns rettet, wie es in eigentlich allen anderen Religionen ist. Die Stellen sagen auch nicht aus, dass man erst gerettet sein kann und dann doch wieder nicht, was viele über das Christentum denken. Und hier können wir uns einfach den genauen Wortlaut angucken, den Jesus verwendet in Johannes. Wenn wir in seinem Wort bleiben, so sind wir wahrhaftig seine Jünger. Also nur, wenn wir bis zum Ende unseres Lebens, bis zum Ende in seinem Wort bleiben und darin ausharren, und dann sind wir auch jetzt schon seine Jünger. Beziehungsweise Nachfolger. Das mag für den einen oder anderen vielleicht etwas verwirrend sein jetzt. Aber wenn wir bedenken, dass Gott außerhalb der Zeit ist und die Zukunft kennt, ist es für ihn natürlich kein Problem, jetzt schon zu wissen, wie unser Leben einmal aussehen wird. Und im Endeffekt bedeutet das, dass wenn sich Gott bei unserer Bekehrung entscheidet, uns zu retten, dann ist das endgültig. Also wenn wir einmal gerettet sind, dann bleibt das so. Allerdings schaut sich Gott dafür nicht an, wie wundervoll unser Bekehrungsgebet ist, sondern er schaut, ob wir es wirklich ernst meinen und ob wir wirklich in seinem Wort bleiben. Und wenn das zutrifft, dann hat er uns versprochen, dass er uns rettet. Ich kenne ein Beispiel von einem Missionar aus Südamerika, der viele Jahre lang Gott gedient hat, viele Jahre lang missioniert hat, und irgendwann hat er seinen Sinn komplett geändert und diese Missionsgesellschaft sabotiert und versucht, die Verkündigung zu verhindern. Das ist ein extremes Beispiel, aber wo man sieht, dass auch wenn jemand fest im Glauben scheint, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass er gerettet ist und ein Kind Gottes ist. Ja, und ich möchte dazu auch nochmal die Stelle aus Römer 12 lesen, die ich anfangs einmal gelesen habe. Römer 12, die ersten beiden Verse. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Glaube verändert etwas in unserem Leben. Und wenn wir einen echten Glauben haben, dann verändert dieser unser Leben nicht nur temporär, sondern dauerhaft. Wir hören ja hier in der Gemeinde regelmäßig Predigten darüber, die sich in irgendeiner Form um unser Leben als Gläubige drehen. Weil wir davon auch in anderen Predigten schon so viel hören, will ich auf das Thema jetzt nicht noch viel näher drauf eingehen. Aber auf eine andere Sache möchte ich noch eingehen. Denn was ist denn jetzt mit diesen ganzen Menschen, die sich zwar Jünger Jesu bzw. Nachfolger Jesu nennen, aber es nach dieser Aussage von Jesus eigentlich gar nicht sind? Denn es gibt ja viele Menschen, die in ihrem Leben wirklich für Jesus brennen und ihm augenscheinlich auch ihr ganzes Leben widmen. Kann es da wirklich so schlimm sein, wenn da so irgendwo eine Kleinigkeit nicht passt? Erstmal kann ich sagen, es kommt drauf an. Denn Fehler haben wir alle. Kein Gläubiger ist ohne irgendwelche Fehler. Die Bibel sagt sogar in Jesaja, dass man dass man ein Lügner ist, wenn man sagt, dass man ohne Fehler sei. Die Frage ist, wie wir mit diesen Fehlern umgehen, wenn Gott sie uns in unserem Leben aufdeckt. Tun wir Buße und versuchen, mit Gottes Hilfe uns zu verbessern. Oder beharren wir darauf, dass das eigentlich gar keine Fehler seien und vielleicht gar nicht so relevant ist? Im ersten Fall, wenn wir Buße tun, dann ist alles in Ordnung. Aber im zweiten Fall nicht. Selbst eine vermeintlich kleine Unstimmigkeit im Glauben und der Lehre wird am Ende katastrophale Auswirkungen haben. Und Jesus selbst gibt dazu ein Beispiel in Matthäus 16. Matthäus 16, Vers 6, den ich einmal lesen möchte. Das ist Teil eines längeren Abschnitts in Matthäus 16, genau, nicht Matthäus 6. Das ist Teil eines längeren Abschnitts, der zusammenhängt. Aber ich lese einmal nur den ersten Vers von diesem Abschnitt vor. Jesus sprach nun zu ihnen, zu den Jüngern, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Vielleicht um das kurz zu erklären, wenn man Brot backt, dann ist Sauerteig eine wichtige Komponente, damit er ein bisschen fluffiger wird, ein bisschen luftiger wird. Ich bin jetzt kein Brotbäcker, aber ich meine, das wäre so, dafür ist er da. Und da reicht auf jeden Fall auch eine kleine Menge Sauerteig schon aus, um eine große Menge an Teig komplett zu durchsäuern, damit dieser Prozess in Gang kommt. Und Jesus gebraucht auch hier dieses Bild in seinem Beispiel mit den Pharisäern und Sadduzäern. Und in den folgenden Versen wird deutlich, dass er damit diesen Sauerteig, die Irrlehre der Sadduzäer und Pharisäer meint. Diese kleinen Unstimmigkeiten bei ihnen, die dem Gesetz von Mose widersprochen haben. Und selbst dieses kleine bisschen Irrlehre zerstört am Ende den gesamten Glauben, so wie ein bisschen Sauerteig den gesamten Teig durchzieht am Ende. Und auch wenn das Leben der Pharisäer damals von außen hochgradig fromm und gut ausgesehen haben mag, so war innen drin doch häufig kein rettender Glaube. Ja, und selbst Menschen auch heute, die ihr gesamtes Leben lang gedient haben, Jesus, und großartige Dinge für Jesus getan haben, sind von dieser Gefahr nicht befreit. Jesus macht das sehr deutlich in Matthäus 7, Vers 21. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus spricht hier von solchen Menschen, deren Leben genauso aussah, als hätten sie einen rettenden Glauben, die viel gewirkt haben, die sogar in diesem Fall, in diesem Beispiel Wunder getan haben, in Jesu Namen. Aber aufgrund von verschiedenen Gründen, das kann alles Mögliche sein, sah es eben nur so aus. Tatsächlich war da kein rettender Glaube, da war nie ein rettender Glaube. Und wenn es das schon bei Menschen so sein kann, die aktiv im Glauben sind, wie viel mehr kann es bei Menschen sein, die ja nicht aktiv im Glauben sind, die vielleicht nur so nebenbei glauben und noch nicht mehr zum Gottesdienst gehen? Aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, brauchen wir jetzt nicht in Panik verfallen, dass unser Glaube vielleicht doch nicht rettend ist. Aber was wir tun sollten, ist, dass wir vor Gott kommen sollten und ihn ehrlich darum bitten sollten, dass er uns im Glauben hilft. Wir sollten ihn bitten, dass er uns unsere Fehler zeigt im Glauben, denn Fehler sind immer da, damit wir Buße tun können und uns ihm im Glauben weiter annähern können. Und ja, wir brauchen dafür unbedingt Gottes Hilfe. Wir können das nicht von selbst schaffen. Ich habe das früher als Jugendlicher selbst versucht, meine Glaubensprobleme selbst zu lösen. Und ich kann ehrlich sagen, dass das fast in einer Katastrophe geendet ist bei mir. Gott hat mir dann gezeigt, dass ich das nur zusammen mit ihm schaffen kann und einen wahrhaftigen und rettenden Glauben haben kann. Und Gott ist gnädig und barmherzig. Er wird uns nicht verurteilen, wenn wir Fehler machen, wenn wir ehrlich zu ihm kommen. Wenn wir mit unserem ganzen Leben an Gott glauben und versuchen, mit ihm zusammen detailgetreu in seinem Wort zu bleiben und darin beständig zu leben, dann dürfen wir sicher sein, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich schließe mit Johannes 5, Vers 24. Johannes 5, Vers 24, dort spricht Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Amen.